Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Mittwoch, der 28. August 2024. Willkommen zur 302. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Ja, wir haben heute vier Themen aufgeteilt. Einmal die Überproduktion in China, dazu gibt es ein paar Worte zu verlieren. Dann den Klimaeffekt von Subventionen, das ist ja auch ein sehr beliebtes Thema. Die chinesische Notenbank treibt ein paar Kapriolen und es gibt eine Wirtschaftspolitik zu besprechen von einer Präsidentschaftskandidatin aus den USA. Ich verrate nicht ihren Namen. Bevor wir zu den allgemeinen Hinweisen kommen, habe ich noch eine kleine Korrektur, die aber hoffentlich so offensichtlich war, dieser Fehler, dass keiner drauf reingefallen ist. Scheinbar habe ich gesagt, und ich habe es dann weder im Schnitt gemerkt, noch hat es der Ulrich mir gesagt, weil er dachte, er hätte sich verhört. Ich habe wohl gesagt, dass in irgendwie 100.000 Russen in der Ukraine täglich aus dem Feld genommen werden. Das ist natürlich Quatsch, das sind 1.000 und diese 1.000, die beziehen sich immer auf Getötete wie auch Verletzte. Da ist mir die Ratio völlig unbekannt, aber wir bedanken uns auf alle Fälle für die Fehlerkorrektur, die uns erreicht hat. Einmal im Blog und einmal von Johannes im Slack. Dann haben wir zwei Newsletter, auslandsbericht.de, micronews.de, letzterer hart meiner. Und wir haben eine Premium-Folge auf alle Fälle noch vor meinem Urlaub für die Mikroökonomen, die sich mit Südostasien befasst. Das heißt, ich werde die auch den Foreign Times Abonnenten zur Verfügung stellen. Es geht da um das Thema Südostasien und De-Risking von China. Da habe ich einen Experten aufgetan in Jakarta, mit dem ich mich unterhalten habe, während ich auf Bali gesessen habe, auf der Insel nebendran. Und das kommt dann noch rein. Und ich hoffe immer noch, das wird zeitlich echt knapp aufgrund des Counterparts. Das war noch eine Big-Picture-Folge zu den Märkten im Nachgang, zu den Verwerfungen da in Japan aufnehmen können mit dem Mark Ditley. Ach so, ja, dann ist das die erste Folge. Ich habe es ja, weil wir ja immer ohne Intro und Outro aufnehmen, also wir hören das ja gar nicht, sondern ich tue es ja erst beim Schnitt rein. Das ist dann auch die erste Folge, wo wir neues Intro, neues Outro haben. Das antizipiert natürlich so ein bisschen das, was ich hier jede Folge wiederhole und was dann aber in den Premium-Folgen, die ja dann auch öffentlich gestellt werden, immer nicht gesagt wird. Also wir haben versucht, hier beides zusammenzufassen und quasi so, dass wir auch einen steten Hinweis für jene haben, die Premium-Folgen dann in der freien Version hören, dass sie die ja viel eher auch hören könnten, wenn sie denn ein Abo abschließen. Das ihr ohnehin tun solltet, weil in diesem Jahr sind unsere Abos ja rückläufig und die hätten wir zumindest gerne mal stabil. Also Wachstum ist ja immer gern gesehen, aber Stabilität ist, wenn es nach unten geht, das erste Ziel. Ja, und in dem Sinne dann auch vielen Dank an jene, die uns da die Treue halten, teilweise ja auch schon über Jahre hinweg und das nicht nur über Abos, manche auch über Spenden, sei es Butterbrot oder ähnliches. Also dafür vielen lieben Dank. Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge, ihr erhaltet uns aufrecht. Wer ein paar Ideen, Hinweise oder einfach nur Kritik und Lob hat, mh@mikroökonomen.de, das ist die E-Mail-Adresse, die ihr dafür am besten verwendet. Ansonsten sind wir auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen mit OE. Wir sprechen heute nicht über Friedrich Merz. Und Johannes hat ein Thema, von dem ich gar nicht wusste, dass man darüber gar nicht sprechen kann.
Ist mir in meine Twitter-Timeline reingespült worden, also sonst hätte ich das auch überhaupt nicht mitgekriegt. Und zwar anscheinend, also Tesla hatte wohl seit 2003 auf seiner Internetseite so eine Art Unternehmensvision stehen, also von Elon Musk damals selber verfasst, wo es eben relativ klar das Ziel war, eine Dekarbonisierung des Straßenverkehrs zu erreichen und eine Elektrifizierung der gesamten Wirtschaft zu erreichen und das vor allem auch unter Einsatz von Solaranlagen, also das, was Tesla ja auch neben den Autos relativ stark vertreibt. Und diese Vision und sämtliche anderen Blogbeiträge bis einschließlich des Jahres 2018 sind nicht mehr auf der offiziellen Tesla-Website. Also Tesla und Elon Musk in seinem Anbiederung und in seinem Mentalitätswechsel hin in Richtung Republikaner möchte hier so seine eigene Vergangenheit ein bisschen auslöschen. Und er hat ja auch in diesem sehr schrägen Interview mit Trump da vor ein, zwei Wochen oder wann das war, gesagt, dass der eine sehr moderate Sicht auf den Klimawandel und auf die Öl- und Gasindustrie und so weiter hat. Also ich finde es mal wieder sehr klar bei Elon Musk, er will hier einfach sein Image komplett abändern. Ich finde es sehr schade, dass er hier von so Werten, die er irgendwie früher mal hatte, dann jetzt zurücktritt. Ja.
Ich würde es ja ganz anders sehen. Es ist ja so offensichtlich, dass er das alles nicht geschafft hat, was er da erreichen wollte und es auch nie schaffen wird. Dass es einfach ein persönliches Versagen ist und das löscht er halt von seiner Internetseite, wie viele andere auch. Also ich würde es nicht immer politisch sehen, aber sicherlich spielt das da auch noch mit rein. Das ist dann so ein schöner Mitnahmeeffekt. Jo. Aber ich sehe es ja wirklich nicht, ne? Also die hatten ja so tolle Ideen, was man alles so machen kann. Ich bin mal gespannt, wann das autonome Fahren von der Internetseite verschwindet. Das Robotaxi und ähnliches, ne?
Jetzt will man sich ja vor allem hier auf Robotaxi und Artificial Intelligence irgendwie konzentrieren und nicht mehr auf diese Klimatechnologien.
Guck mal in 5 Jahren noch drauf.
Ja, mal gucken, wo sie dann gelandet sind.
Damit kommen wir zu unserem ersten realwirtschaftlichen Thema. China, Überproduktion, da war doch was. Ja, war. Im Grunde, ich habe mir mal angeguckt, was da so alles drüber geschrieben wird und vermutet wird, warum China das so macht. Da gibt es ja ganz wilde Theorien. Und ich habe jetzt irgendwie eine eigene Theorie entwickelt. Da will ich mal kurz drüber reden. Ihr wisst ja, der chinesischen Wirtschaft geht's auch wirklich nicht gut. Das hat sich jetzt auch nicht gebessert mit den Juli-Zahlen. Also eher katastrophal. Und also was haben wir da? Umsätze im Einzelhandel sind 2,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Investitionen im Immobilien sind im Jahresvergleich um 10,2% rückläufig. Das GDP ist im Juli nur um 4% gewachsen. Zur Erinnerung, das soll irgendwo bei 5% am Jahresende landen. Private Investments 0,0%, also Nullwachstum. Investitionen in Infrastruktur sind 4,9% gestiegen. Das war im ersten Halbjahr allerdings 7,7%. Also auch da ist eine Schwächung zu sehen. Und man kann das alles, finde ich, nur als Crunch bezeichnen. Die ersten Regionen haben jetzt die Immobilienpreise freigegeben. Das heißt, da ist jetzt eigentlich noch eher eine Beschleunigung des Verfalls zu erwarten. Dann hast du noch so Nettigkeiten, wie dass die Regionen selbst aktuell kaum Land verkaufen können, weil es keine Abnehmer gibt, weil ja niemand große Immobilien baut, neue Immobilienprojekte. Und dadurch fehlen den Regionen dann wiederum die Einnahmen. Und auch die generelle Kreditvergabe ist rückläufig. Einzige, was stabil ist, ist die Industrieproduktion bei 5,1%. Und da wiederum wissen wir, dass es eine gewisse Überproduktion gibt, die den Rest der Welt dann quält. Das heißt, in China wird dann produziert und gen Ausland geschippert. Und das zu viel zu niedrigen Preisen. Und damit sind wir dann auch schon beim Pudelskern. Also wir haben dieses Problem in Europa, wir haben es in Südamerika, wir haben es aber auch in Südostasien. Afrika, also es ploppt halt überall auf. Und ich finde, wie gesagt, das alles so ein bisschen halbgar, weil das die normale Erklärung strategisiert das alles. Also, schönes Wort, ne? Ich hoffe, ich habe es überhaupt richtig ausgesprochen. Es ist halt so, dass das immer irgendwie in diesen Handelskrieg mit den USA rein interpretiert wird, ne? Also gerade die US-Analysten sind da sehr schnell dabei zu sagen, ja, das machen die Chinesen jetzt nur, um unsere Arbeitsplätze hier zu zerstören. Und ich habe mich halt gefragt, bei der ganzen Gemengelage, vor der China steht, ob es denn aus ihrer Sicht wiederum eigentlich überhaupt einen anderen Weg geben kann. Und ich fürchte ja, die Antwort ist da eher nein. Also wie wir wissen, ne, Immobilien, wir hatten es ja gerade, China muss diesen Crash des einst völlig überzogenen Immobilienmarktes verdauen und der ist halt voll am Laufen. Ich glaube, jetzt sind seit 37 Monaten die Immobilienpreise rückläufig.
Ja, ich glaube, die erste Folge damals zu dem Thema war vor 3 Jahren ziemlich genau.
Ja, passt ja, ne?
Ja.
Also es ist im Grunde Irrsinn, aber dadurch, dass auch viel gesteuert wird, also auch verhindert wurde, dass es diese großen Einbrüche bei den Immobilienpreisen gibt, ne? Also da wurde ja teilweise verboten, da irgendwie die Preise nach unten zu senken, er zieht sich halt auch ewig hin und frisst sich halt komplett rein. Aber das ist ja Philosophie. Wir sagen, das muss schnell gemacht werden, also lassen wir den Markt da eher laufen und retten lieber die Banken. Und in China sagt man halt auf dem Wege. Jedenfalls führt es halt dazu, dass die Haushalte so einen penetranten Vermögensverlust erleiden. Und während jetzt halt die Wirtschaft auch noch grundsätzlich nicht läuft, drückt das halt zusätzlich auf die Stimmung und führt dann natürlich zu Kaufzurückhaltung, ne? Und zugleich haben wir dann bei den Unternehmen immer mehr sichtbar so eine Art Überlebenskampf. Da ändern sich Geschäftsmodelle. Da werden Erwartungen nach unten geschraubt, also Aktienpreise fallen in die Tiefe, Einnahmen sinken, das sieht einfach nicht gut aus. Und das wiederum führt natürlich dann bei diesen Unternehmen zu einer gewissen Investitionszurückhaltung. Ja, also natürlich wird noch investiert, aber da wird nur in Sachen investiert, wo man mit einer gewissen Sicherheit halt sagt, da kommt Geld rein. Würde man dieses Problem beheben wollen, dann müsste man, glaube ich, erstmal das Spekulationsrad am Immobilienmarkt weiterdrehen. Ne? Also das wäre die einfachste Methode, das wieder alles ans Laufen zu bringen und damit dann auch die Wirtschaft. Oder man müsste ein großes Konjunkturprogramm machen und hoffen, dass das läuft. Da haben wir aber auch in der Vergangenheit gesehen, dass das dann kurzzeitig hilft, aber auch nicht wirklich nachhaltig und auch nur die Probleme vergrößert dann am Ende. Ja, das heißt, China hat da den Weg gewählt, dass es eher versucht, diese Bombe am Immobilienmarkt zu verringern. Also nicht sie explodieren zu lassen, sondern sie immer kleiner werden zu lassen und dadurch abzutragen. Das kann man kritisieren. Ich glaube, es ist ja offensichtlich, dass das der Weg ist nach all der Zeit, sichtbar, der halt gewählt wurde. Bei diesen Konjunkturprogrammen, die auf den Konsum abzielen, also sie müssen im Grunde davon ausgehen, dass das Geld in gewisser Weise verpufft und man dann wieder nachschießen müsste, weil ja jetzt die Leute dann auch erstmal wieder ihre Probleme vielleicht kompensieren, die sie dadurch die Immobilien haben und die sinkenden Preise. Also da ist vielleicht gar nicht so viel gewonnen, wie man glauben würde. Aus den USA kommt natürlich immer der Ratschlag, ihr müsst ja jetzt Geld reinpumpen und Konsum ankurbeln, ist klar. Schreibt jeder, würden wir aus Deutschland heraus vielleicht auch so sehen, aber das ist nicht das, wie die da ticken gerade. Jedenfalls haben wir ja hier im Podcast bereits festgestellt, gerade auch im Blick auf Präsidentschaftswahl und wie es da weitergeht in Sachen Handelskrieg, aber auch dem sich verschärfenden Handelskrieg jetzt schon im Vorfeld der Wahlen. Da ist es vielleicht jetzt gerade gar nicht so sinnig, das Geld jetzt rauszubuttern, wo man noch gar nicht weiß, wie das Umfeld in einem Jahr aussehen wird, wo man dann vielleicht wieder ganz andere Anforderungen hat und andere Sachen kompensieren muss. Gleichzeitig sehen wir aber, Johannes, das hattest du ja auch mal thematisiert, dass in China halt die Vorräte hochgefahren werden,
ja,
für diverse Mittel. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt im Sinne von Kriegsvorbereitungen sehen, sondern eher im Sinne der wirtschaftlichen Probleme, die da dreuen, mit Blick darauf, dass wenn es etwas härter wird, dass man dann eine gewisse Versorgungssicherheit im Land hat. Also diese Trade Wars, aber auch wenn Wirtschaft einfach nochmal einkracht. Ja, also ich glaube, das Sentiment in China in der politischen Kaste ist eher, wenn man was tut, dann muss es in einem Bereich sein, der auch so stark ist, dass es eine gewisse Auswirkung auch hat. Na, und das ist sehr schwer, weil abseits von Immobilien, wo gehst du denn dann dahin? Naja, also ich glaube, der zweitgrößte Bereich oder der einflussreichste Bereich ist halt der Export. Und entsprechend ist da dann auch der Lösungsansatz zu finden. Und ich glaube, aus Deutschland heraus, wir kennen das ja, ne? Exportwirtschaft hatten wir ja auch mal als Idee. Ich erinnere mal an das Wort Exportweltmeister, das wir dann so vor uns hergetragen haben.
Ja, vor allem nach China halt.
Nun gibt es da halt so eine Gemengelage, dass die Unternehmen nicht nur sagen, im Ausland liegt unsere Zukunft und wir müssen exportieren, sondern, naja, also die werden auch umfangreich gepampert von der chinesischen Regierung, ne? Also in 2022 haben beispielsweise 99% aller gelisteten Unternehmen in China direkte Subventionen vom Staat erhalten. Und zwar durch alle möglichen Branchen hinweg. Also das ist sehr offensichtlich und sicherlich zurück zu berücksichtigen ist dabei, dass die direkten Gelder immer nur so eine halbe Wahrheit sind. Und dann hast du natürlich ein subventioniertes Produkt, das an Unternehmen verkauft wird, das damit wieder irgendwas Subventioniertes betreibt. Also du hast dann auch so eine Subventionskaskade da teilweise. Und da sieht man so ein bisschen, dass das schon auch entlang der Interessen genutzt wird und die Subventionen auch diverse Ziele verfolgen. Seit kurzem hat man dann auch verstärkt den Unternehmen zu bedeuten gegeben und dann da auch Geld zur Verfügung gestellt, die Produktion hochzufahren. Ja, Stahl zum Beispiel. Also da geht es nicht nur immer um grüne Technologien, sondern Stahl ist der Klassiker der chinesischen Überproduktion, würde ich mal sagen. Da haben wir schon vor vielen, vielen Jahren drüber geredet. Für China selbst bedeutet das halt niedrige Preise im Inland, teilweise sogar Deflation, ja, weil diese Güter natürlich dann ja auch erstmal im chinesischen Markt landen und dann auch im Ausland, aber auch mehr Arbeitsplätze. Und ich glaube, für China ist so eine wichtige Fragestellung auch, wie man sich am besten vom Westen unabhängig macht. Und der heimische Konsum mag da helfen, aber so diese in sich geschlossenen Lieferketten, die man da hat, die dann auch zu mehr Export und einer Exportdominanz führen, also eine Dominanz im Handel, weil man einfach einen so niedrigen Preis hat, dass da absolut niemand mithalten kann, das ist, glaube ich, aus chinesischer Sicht das effektivste Mittel. Und mehr Produktion ergibt dann halt auch diesen Zwang, nach außen zu gehen, die Produkte ins Ausland zu geben. Ich würde das so deutschen Exportnationalismus auf Steroiden nennen. Wir haben dann halt den Effekt, dass der Johannes sich freut, dass er seine Solaranlage 70% billiger bekommt als zuvor, ja, weil das ist ungefähr der Preisverfall für die Dinger durch diese Subventionsgeschichten. Dann kann der Johannes die grüne Energiewende mitgestalten. Das ist auch völlig in Ordnung. Was vielleicht nicht so in Ordnung ist, ist, dass die Solarhersteller in Deutschland und in den USA, glaube ich, weniger erfreut darüber sind, weil die gehen pleite und müssen ihre Leute entlassen. Und die Leute wiederum haben dann gegebenenfalls weniger Geld in der Tasche und können es hierzulande ausgeben. Und ich glaube, da sehen wir schon so eins dieser Probleme, ne? Chinesische Arbeitsplätze werden geschaffen zulasten der anderen durch Preissubventionen. Und das kann natürlich kein Staat erfreuen. So, im Grunde bleibt von der Gemengelage kein Land verschont und im Grunde reagieren auch alle gleich. Es werden Zölle verhangen. Also Südostasien verhängt Zölle, das sind die direkten Nachbarn da in China. Die müssen mit denen etwas mehr klarkommen als wir, also direkter Kontakt. Auch da sieht man, die Zölle sind nicht immer ausreichend nach oben geschoben worden, aber es gibt sie zumindest und es entwickelt sich so eine gewisse Dynamik. Und nebst den Zöllen gibt es natürlich ein weiteres Feld, dem man sich dann widmen könnte, Kooperation. Also ich will jetzt nicht sagen Koordination, weil die Zölle wird man nicht koordinieren können und dürfen. Es wird auch oftmals nicht gesagt, dass die aufgrund der chinesischen Überproduktion verhangen werden in Südostasien. Aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir haben zu Südostasien einen De-Risking-Podcast noch in der Mache, der von meinem Urlaub kommt. Ein Mikrogespräch. Und in dem machen wir uns da dann auch ein paar Gedanken, inwieweit das halt für deutsche Unternehmen nicht auch alles eine Chance ist. So, in jedem Fall scheint sich hier aus meiner Sicht, das kann ich glaube ich vorwegnehmen, so ein Zeitfenster zu öffnen, in dem man halt dieses De-Risking betreiben kann, indem man halt nach Südostasien geht und aber auch gleichzeitig neue Märkte erschließt, weil da kann man ja dann produzieren und verkaufen, während man aber auch exportieren kann. Und gleichzeitig öffnet sich auch ein Fenster, wo man sagen kann, jetzt sind Kooperationen möglich, die man nicht gegen China gerichtet nennen sollte, die man aber ergreifen sollte, diese Möglichkeiten, um Länder an sich zu binden. Und das sage ich jetzt mal, gerade auch mit Blick auf Südostasien. Deutschland hat da zwar einen ganz guten Ruf, wird aber oftmals halt auch so, und das ist so der Klassiker, der deutsche Belehrmeister, ne? Erzählt den anderen, was sie alles zu tun haben und wie sie es zu tun haben, um dann ethisch korrekt und bla und moralisch bla. Das Problem ist nur, dass deutsche Unternehmen da recht wenig Geschäft machen. Und dann sagt man sich in Südostasien natürlich, ey Leute, ist ja nett, dass ihr da so ein paar Ideen für uns habt, aber macht ihr erstmal ein paar Geschäfte mit uns, bevor ihr uns erzählt, was wir hier zu tun haben. Da gab es so eine ganz nette Szene. Macron hat Prabowo getroffen, den neuen indonesischen Präsidenten. Er wird dann noch inauguriert demnächst. Ich glaube, im Oktober ist es soweit. Und dann hat der Macron gemeint, ja, da mit unserem EU-Verordnung, dass wir dann irgendwie nachverfolgen müssen, welche Wälder da irgendwie wo und nicht abgeholzt und bla, was sehr stark den indonesischen Palmölhandel betrifft. Wollte mal so anfühlen, ob man da nicht irgendwie nachbessern müsse, ob das für die Indonesier nicht schlimme Sache ist. Und da hat sich der Präsident oder der neue Präsident dann einfach hingestellt und gesagt, ach, weißt du was, ist doch super. Wir haben hier gerade eine Verordnung in der Mache, dass demnächst 40% des Benzins mit Palmöl hergestellt werden muss. Und damit machen wir uns jetzt unabhängig vom ausländischen Öl. Hat er gesagt, wenn wir unabhängig vom Öl sind, vom importierten Öl und dann auch unsere eigenen Ernährung hinbekommen. Also sie wollen dann demnächst Nahrungsmittel exportieren. Dann brauchen wir uns um Inflation auch keine Sorgen mehr machen. Da würde ich nochmal ein großes Fragezeichen hinter diesen Satz stellen. Aber auf alle Fälle zeigt sich da so ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ich glaube, da sollte man zunehmend darauf achten, dass man aus Europa heraus quasi auf Augenhöhe mit diesen Leuten spricht. Und es fängt halt damit an, dass man ihnen nicht erstmal erklärt, was sie alles zu tun haben. Jedenfalls zeigt sich bei den Zöllen, dass auch das chinesische Unternehmen wiederum darauf reagieren. Da werden jetzt auf einmal Produktionsanlagen in Europa, in Südostasien oder auch in Mexiko hochgezogen. In Europa könnte man sagen, ist ja schön, aber es sind dann erstmal bei Autos sind das Ungarn oder Spanien, nicht Deutschland. Und da zeigen sich halt zweierlei Sachen. Also einmal, dass es wirkt, diese Zölle, die wir da erlassen, dass die Unternehmen darauf reagieren, dass wir auch Arbeitsplätze dadurch nach Europa holen. Natürlich verschärft sich dadurch auch die Konkurrenz für die europäischen Autohersteller, was ich aber in dem Falle für sehr gut finde und sehr gut halte, weil die müssen sich definitiv mehr bewegen. Aber wenn man dann so sieht, das geht dann so nach Ungarn, das geht nach Spanien. Also wir sind da als Deutschland nicht an erster Stelle, ne, will ich damit sagen. Heißt, jeder Arbeitsplatz, der da auch verloren geht, jetzt aufgrund von irgendwelchen Subventionen, die China da vergibt, ist im Grunde für Deutschland ein verlorener Arbeitsplatz. Zumindest bei den Autos ist das, glaube ich, sehr klar. Da wird dann auch VW, wenn die ein neues Werk bauen, eher mal gucken, ob die das nicht woanders hinbauen als in Deutschland, falls sie sich dann wieder berappeln. Ne? Und das sind so Sachen, wo dann dieses Price-Dumping aus China halt wirklich sehr großen Schaden anrichtet. Und gibt ja dazu eine schöne Zahl aus den USA. Die haben Anfang der 2000er Jahre, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich meine, das waren um die 2 Millionen Arbeitsplätze verloren, als es diesen ersten Preisdumping-Angriff aus China gab. Und wenn wir da jetzt heute drauf gucken, ne, 2024, mit all der politischen Erfahrung, die wir auch haben, was da draus geworden ist, zu welchen Verwerfungen das geführt hat, da bin ich dann nicht so bereit, dieses Thema so einfach abzutun, sondern ich glaube, da muss man schon sehr ernsthaft darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Und das heißt dann halt gegebenenfalls auch, diese Zölle zu verhängen. Und ich glaube, Europa hat da einen sehr guten Weg gefunden, indem es diese Ausgleichszölle definiert hat.
Ich finde es wirklich auffällig, dass China sich so in den letzten 20 Jahren von, es hieß ja immer die Werkbank der Welt, also man hat dort halt die Handys, die aber dann von, nennen wir es mal westlichen, also waren dann ja auch südkoreanische und japanische Firmen, die da dann ihre Handys produziert haben oder die Deutschen ihre Autos oder was auch immer, dass die Chinesen dann sich da das Know-how abgegriffen haben und jetzt nach und nach diese Produkte nach wie vor bei sich herstellen und exportieren, also aus dem Land geben, was vorher auch so war, aber jetzt halt mit chinesischen Firmen. Also wir haben im Automobilbereich jetzt nicht mehr, dass hier die großen deutschen Autohersteller, die haben jetzt einen ziemlichen Exporteinbruch gesehen, nach China vor allem, sondern wir haben jetzt immer mehr chinesische Elektroautos in Europa. Dann der ganze Energiebereich, also Batterien, Solaranlagen, auch Windkraftanlagen, kommt China gerade sehr stark, hatten wir auch schon. Und ja, dann so Grundstoffe, wie du sagtest, ist Stahl. Also dieses, dass China mehr und mehr zur Exportnation wird, das ist, glaube ich, was bleiben wird und womit wir langfristig uns überlegen müssen, wie wir mit dieser Dominanz umgehen.
Ich glaube, das entsteht gerade. Es ist ja wirklich ein weites Feld. Ne? Einerseits hast du diese Sachen, wo es dann auch ein absolut fairer Wettbewerb ist, wo wir auch dieser Skalierung auch gar nichts entgegensetzen können. Da ist dann auch einfach klar, das ist dann halt so, da müssen andere Wege gefunden werden. Auf der anderen Seite hast du dann halt diesen klar unfairen Wettbewerb. Ja? Und beides muss man irgendwie entsprechend fair behandeln. Da werden, glaube ich, noch sehr, sehr viele Diskussionen darüber geführt werden in der Zukunft. Deswegen habe ich jetzt dieses Feld mal hier aufgemacht, weil ich glaube, da werden wir dann auch noch mal immer mal wieder ran müssen. Und jetzt müssen wir ran an den Klimaeffekt von Subventionen. Das ist ja so ein schönes Thema, Johannes, weil wir haben ja in den Haushaltsdebatten der letzten Zeit doch öfter mal davon gehört, dass es ja auch klimaschädliche Subventionen gäbe, an denen man sparen könne.
Ja.
Wollte dann aber keiner.
Ja, nicht ganz, und zwar nicht ganz wenig, was man da sparen könnte. Wir gehen da jetzt ran, weil die Studie, um die es sich dreht, die wurde jetzt veröffentlicht. Also das ist eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima von unter anderem einem Fraunhofer-Institut, dem Öko-Institut, Prognos und noch 2, 3 kleinere Institute waren mit dabei. Zunächst mal hat diese Studie sich angeschaut, nicht so unter diesem Reformgedanken, was können wir machen, um staatliche emissionsfördernde Subventionen oder ähnliches einzustampfen, sondern sie hatten einen relativ klar umrissenen, und das fand ich eigentlich gut, eine relativ klar umrissene Fragestellung, nämlich, was sind die Emissionen, die wir mit aktuell bestehenden Subventionen und Steuerzuschüssen im Moment gerade fördern? Diese Studie kam jetzt raus, ist aber eigentlich schon seit November letzten Jahres mehr oder weniger fertig. Die wurde dann aber im Bundesministerium unter Verschluss gehalten und nicht veröffentlicht. Es gab dann von der Umwelthilfe sogar eine Klage, dass man doch bitte diese Studie veröffentlichen müsse. Das sieht sehr danach aus, als ob hier der Koalitionsfriede gewahrt werden wollte, vor allem während den Haushaltsverhandlungen. Wie wir jetzt gleich sehen werden, was da so drin stand in dieser Studie. Die Richtung ist relativ klar und es ist auch relativ klar, wer dieser Studie gern Folge leisten würde und wer da größere Probleme mit hat. Kleiner Tipp. Es ist die FDP. Die Studie schaut sich jetzt genau an, die Subventionen, die im Jahr 2020, weil zu dem Zeitpunkt alle Daten vorliegen, bestehen. Also Subventionen, die jetzt erst seit danach eingeführt oder abgeschafft wurden, sind da nicht mit betrachtet. Und die Analysezeitraum ist dann die Jahre 2023 bis 2030, also über 8 Jahre wird geschaut, was ist der kumulierte Treibhausgasausstoß von diesen Subventionen. Und zwar, und das meinte ich mit einer relativ klar umgrenzten Fragestellung, nur in Deutschland und nur die direkt von dieser Subvention betroffen worden sind. Also es gibt da ja ganz viel dann so Netzeffekte und gegenseitige Beeinflussungen. Und das wurde alles mal außen vor geklammert, um hier die Zahlen eben mit möglichst wenig Annahmen möglichst genau zu schätzen. Es wurde zum Beispiel keine Betrachtung von Verlagerung von Produktion ins Ausland betrachtet, weil man dann sofort wieder mehr Annahmen reinnehmen könnte. Und auch, also werden wir weiter unten gleich noch sehen, also dieses Verlagerung ins Ausland ist natürlich bei so Subventionen schon ein sehr gewichtiger Punkt. Es wurden insgesamt alle Treibhausgasemissionen angeschaut, also es wurde in CO2-Äquivalenten gerechnet, aber beim Strommix, der unterstellt wird, werden nur die CO2-Emissionen betrachtet. Also das Thema Methan, das ja bei Strom aus LNG ein ziemlich krasser Klimakiller ist, wurde auch hier nicht betrachtet. Da gibt es einfach nach wie vor noch nicht so Studien, auf die man, also doch, es gibt eigentlich richtig gute Studien, aber jetzt mal nichts, wo man so zitieren könnte. Deswegen kommt das in solchen Sachen immer nicht so vor. Und es wird von 85% erneuerbaren Energien in 2030 ausgegangen. Dann anhand von diesem Strommix schaut man dann, okay, was sind jetzt im Stromverbrauch, was sind hier die Treibhausgasemissionen. Insgesamt werden 35 Milliarden Euro für emissionssteigernde Maßnahmen ausgegeben. Davon, und da haben wir dann den Streitpunkt in der Koalition, davon gingen nämlich 25 Milliarden in den Verkehr. Also in ein Ministerium, das von der FDP verantwortet wird. Diese 35 Milliarden Euro verursachen Emissionen insgesamt bis 2030 von 156 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Das sind dann jährlich also knapp 20 Millionen. Das sind insgesamt ungefähr 3% der Gesamtemissionen Deutschlands pro Jahr. Die stärkste emissionssteigernde Wirkung hatten Energiesteuerbegünstigungen für Unternehmen und Stromsteuerbegünstigungen für Unternehmen, also dass sie für ihre Brennstoffe, für ihr Gas, für ihr Öl, für ihre Heizung, für ihren Strom auf ihre Steuern Vergünstigungen bekommen. Das allein sind zusammen 6 Millionen Tonnen jährlich an CO2 und 4 Milliarden Euro. Der Effekt, den es hätte, wenn diese Subventionen nicht gemacht werden würden, würde dann eben vor allem daraus kommen, dass Produktion verringert wird oder ins Ausland verlagert wird. Da sind wir genau an der Diskussion der Industrialisierung und Industriestrompreis, weil das ein Punkt ist, wo man sehr schwer etwas machen kann, weil es ja wirklich ein relevantes Ziel ist, auch hier Produktion im Inland zu erhalten. Ganz anders sieht das bei den weiteren sehr schädlichen Subventionen aus, allen voran nämlich unsere Lieblinge, die Dieselsubventionen, die Entfernungspauschale und das Dienstwagenprivileg und die Mehrwertsteuerermäßigung auf tierische Produkte. Nämlich allein das Dienstwagenprivileg, die Entfernungspauschale und die Dieselsubvention haben zusammen auch 6 Millionen Tonnen CO2 jährlich. Und demgegenüber stehen Staatsausgaben oder Steuermindereinnahmen von 21 Milliarden Euro jährlich. Und das ist schon eine ganze Menge. Also wenn man sich mal überlegt, wir sind in einer sehr schwierigen Haushaltslage gerade. Wir sind in einer Klimakrise gleichzeitig. Und wir haben jetzt einen Posten, der uns 21 Milliarden Euro jährlich kostet und auf der anderen Seite 6 Millionen Tonnen, also knapp 1% der Gesamtemissionen Deutschlands verursacht, dann nicht zu sagen, lass uns diesen Punkt streichen, da muss man schon erstmal hinkommen. Auf der anderen Seite wurden auch Subventionen, also es wurden insgesamt alle Subventionen betrachtet und dann auf ihre Treibhausgasintensität untersucht und es gibt darunter auch Subventionen, die treibhausgasmindernd wirken. Stärksten sind hier die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Da sind wir auch bei knapp 6 Millionen Tonnen CO2-Ersparnis pro Jahr und die Energie- und Ressourceneffizienzförderung in der Wirtschaft, also dass ich als Unternehmen, wenn ich mir effizientere Geräte in meine Firma stelle und mit denen arbeite, dass ich dabei Zuschüsse vom Staat bekommen kann. Auch so ein Diskussionspunkt, wo man sich sehr fragen muss, warum gibt es diese Subvention, nämlich die Mehrwertsteuersenkung auf tierische Produkte, die kostet uns bis 2030 17 Millionen Tonnen CO2, also ein bisschen mehr als 2 Millionen Tonnen CO2 jährlich ungefähr und kostet den Staat 4,5 Milliarden Euro, also richtig viel an Steuermindereinnahmen. Im Gegensatz jetzt zu diesen Verkehrssubventionen gehe ich nicht davon aus, dass das was ist, was politisch irgendwie änderbar ist, weil hier der Widerstand vor allem von Julia Klöckner noch viel stärker werden würde als bei den Verkehrssubventionen. Also es sind völlig irrsinnige Regelungen, aber sehr unrealistisch, dass da irgendwas gemacht wird. Das ist jetzt mal der Stand der Fakten und auf dem, also das war auch so gedacht, dass man hier einen Stand der Fakten hat, mit denen man dann sich überlegen kann, wie wollen wir unseren Staatshaushalt zusammenstellen und wie wollen wir den unter Klimagesichtspunkten zusammenstellen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Es ist auch auffällig, dass diese Studie nach wie vor nicht auf der Seite des Bundesministeriums veröffentlicht wurde, sondern sie wurde eben von, ich glaube, der Link, das führt auf die Seite vom Öko-Institut. Also sie wurde nur von diesen Instituten veröffentlicht. Man will sich hier im Wirtschaftsministerium nicht so ganz damit identifizieren und lieber mal ein bisschen den Ball flach halten. Alles unter dem Dogma des Koalitionsfriedens.
Ja, ich glaube nicht nur Koalitionsfriede, sondern ich habe heute auch gelesen, dass die Grünen sich jetzt strategisch schon mal darauf vorbereiten, dass sie sich der CDU, also der Union besser gesagt, anbiedern und dadurch einige Aussagen auch von Habeck und Nuripur und so weiter erklärt werden können. Ich glaube, das passt da dann auch gut rein, weil die Union ist ja jetzt auch nicht so der große Fan von einigen Subventionskürzungen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja.
Ja, das wäre dann ein innerer Schwenk, der sich da vollzieht von den großen Pragmatikern bei den Grünen.
Ja.
Wertungsfrei, sagen wir das mal, aber immer wieder interessant, wie sich dann doch viele Dinge wiederholen. Was haben wir denn als nächstes?
Wir haben nochmal China.
Ah, na sowas aber auch. Wie kommt es denn dazu? Also bei China war ziemlich viel los. Ich glaube, ich hätte da jetzt auch nochmal das Doppelte machen können, aber ich habe mal versucht, die Themen so etwas knapper zu halten, damit man die Kernbotschaft des Ganzen versteht oder damit die Kernbotschaft präsenter ist. Und ihr erinnert euch ja vielleicht, dass ich vor einigen Monaten mal sagte, dass mich die wirtschaftliche Lage in China an eine Depression erinnert. Und passend zur schlechten wirtschaftlichen Lage gibt es jetzt auch mehr Proteste, 18% mehr im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr, laut China Dissent Monitor. Und es gibt noch einen anderen Indikator in Sachen Stress und Ähnlichem oder Ängste und vielleicht nicht so ganz überraschend, Anleihen, und zwar chinesische Staatsanleihen. Hier hat es sich begeben, dass die Staatsanleihen einer erhöhten Nachfrage unterlagen. Also Bei Anleihen ist es ja so, dass wenn die Nachfrage steigt, ihr Kurs steigt, dadurch aber die Verzinsung sinkt, weil die Verzinsung ja festgeschrieben ist. Und die sank im August von 2,6% auf 2,1%. Wenn man dann so eine Anleihe zu erhöhten Kursen kauft, hat man dann natürlich auf diesen erhöhten Kurs auch den niedrigeren Zins. Hinter dieser Bewegung der sinkenden Zinsen für diese Staatsanleihen stand eine plötzlich aufkommende Nachfrage nach eben jenen Staatsanleihen. Und der Grund, recht offensichtlich, glaube ich, es gibt ja in China keine stabilen Renditen mehr. Ne? Also nichts, wo man sagen würde, oh, da kann ich jetzt richtig was absahen. Oder nichts, wo man sagen kann, oh, das ist stabil, sondern du hast die Immobilienpreise, die stabil sinken. Also darauf kann man spekulieren, wenn man es könnte. Aktien laufen eher so erratisch. Also man hat den Markt stabilisiert, aber was davon läuft, wohl wirklich gut. Also auch nicht so das große Ding. Und die Vergabe von Krediten unterliegt ja dann auch einem immer höheren Risiko, wenn man festhält, dass da es der Wirtschaft nicht gut geht. Also das will man dann vielleicht auch nicht haben. Oder zumindest nicht mehr in der Höhe, die man früher hatte, sondern da nimmt man Risiken eher raus. Und da muss das Geld ja irgendwo hin, ne? Also, ich weiß nicht, kannst dir Gold kaufen, vielleicht hilft das. Kannst dir, ja, Diamanten kaufen, vielleicht hilft das. Immobilien willst du vielleicht eher nicht kaufen. Außer du bist der Meinung, die Preise sind am Boden. Ja, also da bleiben im Grunde nur die Anleihen. Wie gesagt, Aktienmarkt läuft ja auch nicht so gut. Also rein in die Anleihen, ne? Und dann passiert das halt. Beziehungsweise dazu kommt obendrauf, dass man ja im Grunde, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, davon ausgehen muss, dass die chinesische Notenbank die Zinsen in der Zukunft weiter senken wird. Und wenn die Zinsen dann weiter sinken, dann ist es ja eigentlich gut, wenn man jetzt schon hohe Zinsen quasi einloggt. Ne? Also wenn man sagt, also ich kaufe da jetzt die Anleihen, da, die haben ja jetzt 2,1%, die werden das eh nochmal 1%, 2% nach unten senken. Also je nachdem, welches Szenario man da vielleicht auch im Kopf hat für die Zukunft. Und dann haben wir noch so eine Phase, wo wir ja teilweise deflationäre Tendenzen haben in der chinesischen Wirtschaft. Da werden dann nochmal die Gehälter von Lehrern gesenkt, Preise sinken. Also im Grunde kann man dann sagen, also mit 2,1% Rendite, während dann eine Deflation herrscht, ist ja eigentlich eine geile Sache. Ja, und wer davon nicht begeistert ist, ist natürlich die chinesische Notenbank, weil die diese Marktkapriolen, nenne ich es jetzt mal, als, ja, ich weiß nicht, fast schon Landesverrat ansieht. Es ist überhaupt nicht begeistert. Haben dann im Juli schon damit gedroht, dass sie sich Anleihen leihen werden von jemandem, um sie dann am Markt zu verkaufen. Es ist so, dass die Anleihenkurse wieder nach unten gehen und die Renditen steigen. Und dann jeder, der dagegen spekuliert, also der das anders gesehen hat, dann quasi Verluste verbuchen muss. Also ich weiß es nicht, das habe ich so in der Form auch noch nie von der Notenbank gehört. Wäre auch sehr lustig, wenn die chinesische Notenbank dann quasi die chinesische Staatsanleihen shortet. Also trifft so meinen Humor. Jedenfalls war das wohl dann am Ende doch nicht die Lösung, weil man hat das dann so gemacht wie am Aktienmarkt, ne? Gab es dann plötzlich diverse Banken, die auf einmal Staatsanleihen verkauft haben. So quasi aus dem Off. Man geht natürlich davon aus, dass es da eine gewisse Anweisung gab. Und dann gibt es natürlich auch Quellen, die sowas sagen und dann journalistisch verarbeitet werden. Wir wissen es natürlich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber es sieht stark danach aus. Und dann gibt es auch noch ein paar Banken, die wegen Korruption angegangen werden, weil sie wohl auf ihren Depots Anleihen für Dritte gekauft haben. Und das wird dann als Marktmanipulation gegolten. Und dann gab es dazu den netten Hinweis, dass die Regionalbanken sich doch bitte auf die Vergabe von Krediten konzentrieren sollen. Nicht Staatsanleihen kaufen mögen. Naja, es gibt jetzt so verschiedene Ideen dazu, warum die Zentralbank da überhaupt so harsch reagiert. Und eine hat im Grunde mit Japan zu tun. Alles andere war so ein bisschen, ja, ne, so Silicon Valley-Erinnerung, Silicon Valley Bank. Da haben die Banken die Staatsanleihen gekauft, dann sind die Zinsen gestiegen und dann haben die auf einmal alle Verluste verbuchen müssen. Also ich weiß nicht, in China die Zinsen demnächst steigen, dann läuft ja eh irgendwas schief, ne? Solange es der Wirtschaft da nicht gut geht. Also das halte ich für Quatsch. Aber was ich interessant fand, war quasi die Idee, dass die Notenbank auch so ein bisschen Angst oder mit Blick auf Japan so Ängste pflegt, dass man in einem ähnlichen Szenario enden könnte. Also Japan, Immobilienkrise, wir hatten das ja letztes Mal kurz historisch jetzt nicht in Tiefe, aber behandelt. Und da war es ja so, dass die kurz- und langfristigen Zinsen quasi flat waren, ne? Also die waren gleich tief. Und das verhinderte so ein ganz gängiges Einnahmenmodell der Banken, nämlich zu niedrigen Zinsen leihen und zu hohen Zinsen verleihen, ne? Also kurzfristig leihen und langfristig verleihen. Und die Differenz nimmt man dann als Gewinn mit. Und das wiederum würde ja oder hätte in Japan dazu beigetragen, dass die Banken dann sich schneller entschulden können, als sie es so getan haben, weil sie ja Einnahmen haben und dann in der Folge schneller auch wieder die Wirtschaft ans Laufen bringen könnten. Und für mich sieht es so ein bisschen so aus, als sei das alles so ein hausgemachtes Problem, dass die Notenbank alles auch selber ausgelöst hat mit ihrem Handeln. Denn die Notenbank hat versucht, die kurzfristigen Zinsen zu senken und die langfristigen Zinsen hochzuhalten. Also als ob man auf diesem Wege den Banken quasi mehr Einnahmen zur Verfügung stellen möchte, wieder das Umgedrehte dessen, was ich gerade gesagt habe, um ihre Fähigkeit zur Kreditvergabe zu erhöhen über die Zeit. Dazu passt, dass die gleiche Notenbank versucht, die Einjahreskredite zu entmachten, die meines Erachtens entscheidend für die Hypothekenvergabe sind. Also das ist daran, wo sich die Hypothekenzinsen orientieren. Und man möchte das Ganze zugunsten von 7-Tages-Reverse-Repo-Krediten aufgeben. Also das eine soll gefördert werden, die 7-Tages-Reverse-Repo-Kredite und die Einjahreskredite entsprechend dann entmachtet werden. Heißt, man leiht jetzt und zahlt dann zu den Konditionen, die diese 7-Tages-Reverse-Repo-Kredite rausgeben. Und das wäre ja im Grunde vielleicht wieder so ein Ding, wo sie versuchen, die Zinsen auf kurzfristiger Basis nach unten zu bringen, um langfristige Effekte zu erzielen. Die Banken selber, die ja nun diese Staatsanleihen kaufen, haben aber auch ein Problem, das sich da halt ausdrückt. Die haben nämlich Geld. Also die finden gerade weniger Leute, die Kredite abnehmen. Und dieses Geld, das muss irgendwo hin. Und normalerweise gibt es dann halt dahin. So, und die Notenbank meint aber nun, ja, nee, wollen wir nicht, weil US-Szenario, nee, wollen wir nicht. Und deswegen sollen die Banken lieber die Gelder als Kredite vergeben. Aber sie finden ja niemanden, der die Kredite haben will. So, was machen sie denn jetzt, die Banken? Also, ich finde das ein bisschen schräg, aber im Grunde müsste man jetzt sagen, da kommt dann demnächst die Anweisung, dass irgendjemand Kredite aufnehmen soll, oder? Also, wir haben keine Ahnung, wie das Ganze hier weitergeht, aber das sieht so aus, als ob die da versuchen, so eine Art Mikromanagement zu betreiben mit dem Ziel, dass irgendwie die Kreditvergabe wieder ans Laufen kommt. Aber es gibt halt diesen Bottleneck, dass niemand gerade diese Kredite braucht oder möchte, weil er halt auch nicht weiß, was er damit anfangen soll in dieser wirtschaftlichen Lage oder auch nicht das Risiko eingehen möchte. Und im schlimmsten Fall würde man damit dann, also wenn man das jetzt wirklich so zu Ende dreht, wie ich das eben scherzhaft gemeint habe, ne, da kommt dann die nächste Anordnung, da soll dann einer die Kredite aufnehmen. Ja, was macht denn der damit? Wenn er nicht wirklich eine Idee hat, macht er halt irgendeinen Blödsinn. So, und damit wären wir dann schon wieder beim Thema Überproduktion, weil dann würde man ja sagen, okay, dann packen wir das da in die Fabriken, die dann für den Export da sind, weil das ist noch die sicherste Wette, die wir eingehen können. Ja, alle Spekulationen, aber was da gerade getan wird, ist so ein bisschen unkoordiniert in seiner Gesamtheit, habe ich den Eindruck. Und den würde ich dann daraus auch herleiten. Dann kommen wir mal zur Wirtschaftspolitik von Frau Harris. Ich habe ja den Namen vorhin nicht genannt. Ist das weniger chaotisch?
Es ist schon auch ein bisschen chaotisch. Zumindest mal das, was sie jetzt im Wahlprogramm hat. Das gleich mal als Disclaimer. Also, was wir jetzt im Wahlprogramm sehen, wird mutmaßlich relativ wenig mit dem zu tun haben, was sie dann nachher als Präsidentin, sollte sie dann gewählt werden, Wirtschaftspolitik macht. Zum einen mal, weil wir dann ja immer noch einen Kongress und einen Senat haben, wo unklar ist, wie die zu dem Zeitpunkt dann besetzt sein werden und weil es auch unklar ist, was in den nächsten Jahren an weiteren Herausforderungen auf sie zukommt. Also dieser Inflation Reduction Act, der ja jetzt im Nachhinein und der CHIPS Act, die beide ja zusammen jetzt im Nachhinein die zentrale Wirtschaftspolitik von Biden waren, das war ja am Anfang seiner Legislaturperiode gar nicht so wirklich geplant, dass sowas kommen soll. Aber jetzt kommen wir mal zum Wahlprogramm von Frau Harris. Also insgesamt erstmal in Amerika, die Lage sieht echt gut aus aktuell. Es sieht danach aus, als würde es das Soft Landing, also das von der Federal Reserve herbei gehoffte Szenario einer Wirtschaftsabkühlung ohne eine Rezession zu haben, als würde das tatsächlich eintreten. Die Inflation liegt bei knapp 3%. Die Arbeitslosigkeit ist historisch niedrig mit 4,5%. Hier ist zu erwähnen, dass selbst in niedrigen Einkommensschichten, also zum Beispiel bei Männern ohne Highschool-Abschluss, nur 5,1%, also nur eine ganz leicht erhöhte Arbeitslosigkeit zu sehen ist. Die Median-Realeinkommen, also das Median-Einkommen nach Abzug der Inflation, die ja in den letzten Jahren sehr große Diskussionen in den USA war, das Median-Realeinkommen ist seit 2016, seit Donald Trump damals an die Macht kam, um 9% gestiegen. Und damit zusammen mit einem Wirtschaftswachstum in den letzten Quartalen, was sich so immer zwischen 2 und 3% bewegt hat, ist die USA ein deutlicher Ausreißer unter den OECD-Staaten. Also sie sind eigentlich die einzigen, die diese sehr stabilen Wachstumszahlen jetzt auch nach der Pandemie vorweisen können. In der EU zum Beispiel sind die Realeinkommen auch schon vor der Pandemie am Stagnieren gewesen und sie haben sich auch seitdem nicht erholt. Mit Wachstum sieht es ähnlich aus. Also hier ist die USA wirklich in einer sehr guten Lage. Ganz anders ist das persönliche Empfinden der US-Bevölkerung. Hier ist nämlich die Bestreitung der Lebenshaltungskosten das große Thema im Wahlkampf. Also in Umfragen sagen Amerikaner, das ist das, was sie am allermeisten bewegt zurzeit und was ihre Wahl auch beeinflusst. Es sind im Wesentlichen drei Posten. Das sind zum einen die Lebensmittelkosten, das sind die Gesundheitskosten, also für Medikamente und für Krankenversorgung insgesamt, und das sind die Wohnungskosten. Und an alle diese drei Positionen möchte Harris mit ihrem Wirtschaftsprogramm Verbesserung schaffen. Zunächst mal also bei den Immobilienkosten, bei den Kosten für zum Mieten und auch für Immobilienkäufe. Sie möchte zum einen mal den Immobilienbau, vor allem für günstigere Immobilien, möchte sie fördern. Sie möchte dort staatliche Zuschüsse sowohl an Immobilienentwickler als auch an Kommunen vergeben. Des Weiteren sollen Massenkäufe von Immobilien durch Großinvestoren von der Wall Street, also Finanzfonds, unterbunden werden. Das war in den letzten Monaten ein Thema, weil hier vor allem so Private Equity Gesellschaften wie Blackstone den privaten Immobilienmarkt für sich entdeckt haben und dort im großen Stil Einfamilienhäuser aufkaufen. Es ist aber für den Immobilienmarkt insgesamt betrachtet nicht das große Thema, wenn man sich rein die Zahlen anguckt, weil Wohneinheiten in Hand von solchen Fonds sind bei ungefähr 1%. Der ganz überwiegende Teil des Wohneigentums in den USA ist in privater Hand. Also da haben die Leute die Wohnung oder das Haus, in dem sie wohnen. Wir hatten ja auch in der letzten Folge, hatte Ulrich dieses Thema mit diesen neuartigen Preiskartellen durch so Algorithmen, die dann Immobilienpreise irgendwie ausrechnen, in Anführungszeichen, so dann insgesamt die Preise hochgehen. Auch da will sie tatsächlich ran, also das scheint durchaus auch ein Thema zu sein, und hier ein entsprechendes Gesetz verabschieden, solche automatischen Preisfestlegungen zu unterbinden. Auf der Nachfrageseite, also das war jetzt so die Angebotsseite, möchte sie, und das ist so das Stärkste, einen Zuschuss von 25.000 US-Dollar geben für Menschen, die sich zum ersten Mal eine Immobilie kaufen. Weil sie sagt, das Eigenkapital, das man braucht, um sich ein Haus leisten zu können, immer weiter auch steigt, und das schon allein neben den Kreditkosten dann nachher, das schon allein eine Hürde ist, die viele Menschen davon abhält, sich eine Immobilie leisten zu können. Das eigentliche Problem in den USA für diese Housing Crisis ist aber ein anderes, und zwar gibt es dort sehr strenge Regulierungen, was wo gebaut werden darf. Also das nennt sich dann Zoning Laws, kannst wahrscheinlich am besten mit Bauvorschriften übersetzen. Und diese Zoning Laws sind, die kommen so aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, so 60er Jahre. Dort gibt es ein sehr starkes Ungleichgewicht zugunsten von Einfamilienhäusern. Also es gibt einfach Staaten, in denen ein ganz großer Teil der Fläche, die für Wohnbebauung genutzt werden darf, per Vorschrift nur für den Bau von Einfamilienhäusern genutzt werden darf. Also zum Beispiel in Kalifornien sind das 66%, 2/3 der Wohnfläche. Darf man nur Einfamilienhäuser, und dann gibt es noch eine Staffelung, vielleicht dann mal ein Zweifamilienhaus oder vielleicht für 4 Partien oder so. Aber es ist auf jeden Fall in ganz vielen Gebieten, und das sind vor allem die bevölkerungsreichen Gebiete an der Westküste in Kalifornien und an der Nordostküste, wo es mehr oder weniger verboten ist, Mehrfamilienhäuser zu bauen. Und die würden ja einen großen Effekt haben auf die Immobilienpreise. Also auch wenn man da dann durch die Gegend fährt, so in der Nordostküste, es gibt Land ohne Ende. Es ist wirklich halb Wildnis, wenn man mal ein bisschen aus den großen Städten rausfährt Richtung Landesinnere. Und es gibt dann Straßen kilometerlang, wo ein Einfamilienhaus am anderen ist, alle mit riesen Grundstücken. Und dann versteht man auch, woher diese Zoning Laws kommt, weil ein ganz großer Teil des privaten Vermögens in den USA ist eben das eigene Haus. Ich habe vorhin gesagt, der Großteil der Immobilien liegt in der Hand der privaten Leute. Und das heißt, wenn hier jetzt diese Regelungen entschärft werden würden und es plötzlich erlaubt werden würde, auch an den Randgebieten in den Suburbs von den großen Städten große Mehrfamilienhäuser zu bauen, dann würde das einen starken Preisverfall für die Häuser, die eben vor allem in Hand der Mittelschicht sind, der weißen Mittelschicht vor allem sind, bedeuten. Und deswegen gibt es dort diesen ganz krassen Widerstand. Diese Zoning Laws, das sind auch Kommunalgesetze und Staats-, also auf State-Ebene. Das heißt, zum einen mal kann hier die Präsidentin gar nicht so viel machen, und zum anderen mal ist das ein Thema, was dort niemand angreift, weil man es sich dann mit einem ganz großen Teil der Bevölkerung verscherzt. Diese Zoning Laws, die kommen auch aus einer, ja, so segregations- und rassistischen Bewegung, weil es eben für die dann in den 60er Jahren gut verdienende weiße Bevölkerung sehr wichtig war, dass sie in ihren Suburbs alle mit ihren Einfamilienhäusern unter sich waren. Und wenn dort erlaubt werden würde, ein Mehrfamilienhaus zu bauen, das natürlich deutlich günstiger gewesen wäre, dann hätte natürlich auch die Möglichkeit bestanden, dass dort People of Color einziehen. Und so hat man es geschafft, in diesen Städten Gegenden zu schaffen, wo bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht reinkommen können, weil sie nur mit einem Einfamilienhaus dort reinkommen würden, und das können sie sich schlichtweg nicht leisten. Sie adressiert das so indirekt, also sie sagt, sie will Hürden und Vorschriften auch auf, also das sagt sie explizit, auch auf Staaten- und Lokalebene abbauen. Aber sie sagt nicht, sie will an die Zoning Laws gehen. Sie spricht dann nur von Hürden und Vorschriften und Bürokratie. Ja, weil sie letzten Endes dort auch keine Macht hat und das eigentlich die Lösung wäre, um die Immobilienkrise zu beheben. Aber das sieht im Moment gerade niemand, dass da jemand rangeht. Dann haben wir als zweiten Punkt die Gesundheitskosten. Biden hatte hier ja einen Preisdeckel von 35 US-Dollar für Insulin und insgesamt eine Deckelung der jährlichen Ausgaben für verschreibungspflichtige Medikamente auf 2000 US-Dollar jährlich für Senioren verabschiedet. Harris möchte diese Regelung jetzt auch auf alle anderen ausdehnen, sodass das nicht nur mehr für Senioren gilt. Ein weiterer Punkt ist, dass Medicare, also ein Teil der staatlichen Krankenversicherung dort, die für Rentner und für Menschen mit chronischen Krankheiten, glaube auch für Veteranen zuständig ist, die sind am Preisgestaltungsprozess von verschreibungspflichtigen Medikamenten beteiligt. Also die gehen, weil sie ja letzten Endes dann die Medikamente zahlen für die PatientInnen, die sind bis jetzt seit einem Gesetz aus, glaube ich, 2003 oder 2004, ist denen verboten, richtig in Verhandlungen zu gehen mit den Pharmaunternehmen. Also die privaten Krankenkassen, wo ein Großteil der AmerikanerInnen versichert ist, die verhandeln eben ihre Medikamentenpreise mit den Pharmaunternehmen, aber Medicare darf das nicht. Also das muss man sich mal vorstellen. Die staatliche Krankenkasse, der wird verboten, also die muss einfach die Preise für ein Medikament hinnehmen, so wie die Firma es ihr sagt. Das heißt, es ist ein Tor für die Firmen, dass sie sagen können, ja, wir verlangen hier einfach Unmengen an Geld für diese Medikamente, weil es zahlt ja der Staat, der hat ja das Geld. Und dieses Verhandlungsverbot möchte sie jetzt auch aufheben. So viel zur freien Marktwirtschaft in den USA. Dann Lebensmittelpreise, das ist so wahrscheinlich mit der emotionalste Punkt, weil die meisten Menschen das jeden Tag an der Kasse sehen. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen. Hier haben wir vor allem auch ein bisschen das Problem der gefühlten Inflation. Also sie sehen, es wird teurer, sie sehen aber dann nicht so, dass auf der anderen Seite auch ihre Löhne gestiegen sind. Also ich habe vorhin gesagt, die Realeinkommen sind in den letzten 8 Jahren gestiegen um fast 10%. Aber es fühlt sich jetzt eben sehr viel teurer an, dass es wie hier die SPD-Kampagne, dass der Döner wieder 4 Euro kosten sollte. Da geht es auch viel um, ja, um so ein Gefühl der Verteuerung. Weil hier der Vorwurf in der Luft liegt, dass die großen Lebensmittelhersteller und die großen Supermarktketten sich übermäßige Preiserhöhungen und damit übermäßige Gewinne in der Pandemie und in der Inflationsperiode nach der Pandemie gegönnt haben. Und diese Wucherpreise, dem will sie begegnen. Sie sagt da nicht, wie wirklich konkret. Einzige Möglichkeit wäre dann ja auch, Preise festzulegen. Wobei ich auch hier nicht davon ausgehe, dass das durchgehen wird. Ein weiterer Punkt ist, und das halte ich für deutlich machbarer und auch was wirklich etwas bringt, ist, dass Unternehmenszusammenschlüsse deutlich stärker kontrolliert werden sollen, auch im Lebensmittelbereich vor allem, und dass kleine Lebensmittelproduzenten stärker unterstützt werden würden. Wir haben dort das Problem, dass es einige wenige große Lebensmittelhersteller gibt und Supermärkte, die einfach eine starke Marktmacht haben, und hier ranzugehen, um hier bestehende vielleicht oder sich entwickelnde Kartelle oder Monopole auch aufzubrechen und den Wettbewerb wieder stärker zu fördern, das würde tatsächlich dann was bringen und wäre auch eine Maßnahme, die machbar wäre, im Gegensatz zu Preiscaps für Lebensmittel. Und als letzten Punkt hat sie noch ein Steuerprogramm, das will sie vor allem der Mittelschicht zugutekommen lassen. Und zwar hatte Trump 2017 für alle US-BürgerInnen die Einkommenssteuer deutlich gesenkt, und diese Steuersenkungen laufen aber 2025 jetzt aus. Das heißt, es muss auf jeden Fall sowieso was an der Einkommenssteuer gemacht werden. Und ihr Vorschlag ist jetzt, dass die niedrigen Einkommenssteuersätze, die seit 2017 gelten, für Einkommen unter 400.000 US-Dollar bleiben sollen, und was darüber an Einkommenssteuer anfällt, soll wieder angehoben werden. Dazu soll die Unternehmenssteuer von 21% auf 28% angehoben werden. Auch das im Gegensatz zu Trump, der ja die Unternehmenssteuern vor allem weiter senken will. An der Stelle haben wir jetzt auch den Hinweis, wie sie diese ganzen Ausgaben gegenfinanzieren will, nämlich über erhöhte Einkommenssteuer und erhöhte Unternehmenssteuer. Dazu kommt eine Ausweitung der Steuersenkung oder der Steuererlasses für Kinder. Und zwar gibt es derzeit für jedes Kind jährlich Steuergutschriften von 3.000 US-Dollar. Sie möchte das weiter erhöhen auf 3.600. Diese Maßnahme hat sich schon unter Biden, der das damals von 2.000 auf 3.000 US-Dollar erhöht hat, als sehr wirksam bei der Bekämpfung von Kinderarmut erwiesen. Also die Kinderarmut hat sich in dem Zeitraum halbiert. Das ist eine Maßnahme, die auch die Republikaner so weiter oder noch verstärken möchten. Also Jelly Vance hat hier mal von 5.000 US-Dollar Steuererlass pro Kind gesprochen. Ja, es scheint hier auch so ein bisschen so einen Überbietungswettbewerb zu geben, was man ja im Wahlkampf, wenn es dann ums Steuerthema geht, immer wieder mal hat. Zusätzlich möchte sie eine einmalige 6.000 US-Dollar Steuergutschrift für Neugeborene einführen, und sie möchte diese Steuererleichterungen auch auf Personen mit niedrigem Einkommen und ohne Kinder ausweiten. Das ist, denke ich, was im Wahlkampf durchaus ein gewichtiger Punkt ist, weil sie ja vor allem auch Menschen, auch die keine Kinder haben, ansprechen möchte. Und hier jetzt auch für die einen Steuererlass einzuführen, das kommt sicher, denke ich, gut an. Es gibt dann noch diese Trinkgelddebatte. Also Trump hat das mal in den Raum gestellt, dass die Trinkgelder, in den USA ist es üblich, dass Servicekräfte in der Gastronomie Großteil eigentlich ihres Einkommens über Trinkgelder bekommen. Die Löhne dort sind extrem niedrig, und deswegen wird dort auch erwartet, dass man so 10% mindestens eigentlich immer an Trinkgeld gibt, wenn man irgendwo ist. Das wollte Trump jetzt steuerfrei stellen. Harris hat nachgezogen und auch gemeint, ja, also das möchte sie auch. Das ist aber mehr so ein Wahlgag. Also zum einen wird das erstens wahrscheinlich nicht umgesetzt. weil es sehr schlecht wirken würde. Also es würde nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung mit niedrigen Einkommen betreffen, weil nur ein sehr kleiner Teil eben im Gastronomiebereich tätig ist. Und es hätte den Effekt, also man hat sich das angeguckt, das würde wahrscheinlich dann gesetzlich so ausgestaltet werden müssen, dass auch andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel Anwälte, Vermögensverwalter oder Fondsmanager, sich ihre Kompensationen teilweise als Trinkgelder auszahlen lassen könnten, sodass die dann auch steuerfrei wären. Also ja, von dem her, da denkt niemand, dass das so wirklich kommt, ist so ein Wahlkampfthema. Insgesamt kostet das ganz schön viel. Eine Schätzung des Committee for a Responsible Federal Budget schätzt derzeit von Kosten von 1,7 Billionen, also die deutschen Billionen US-Dollar, über ein Jahrzehnt verteilt, also so circa 170 Milliarden Kosten jährlich. Im Vergleich dazu kosten aber diese Steuerversprechen, die Trump abgibt, sogar 4,5 Billionen US-Dollar über 10 Jahre. Also beides sehr teure Maßnahmen, wo auch angesichts des derzeit schon hohen Staatsdefizits von, glaube ich, derzeit ungefähr 7% vom BIP unklar ist, wie das finanziert werden soll. Es sind ganz gute Maßnahmen. Man muss wirklich sich im Klaren darüber sein, dass es jetzt ganz klar einfach ein Wahlkampfprogramm hat, relativ wenig damit zu tun, was nachher dann kommen wird. Insgesamt so als Big Picture ist das Problem der hohen Lebenshaltungskosten in den USA nicht so sehr ein Problem, vor allem seit sich jetzt die Lieferketten wieder stabilisiert haben. Nicht so sehr ein Problem, dass Güter einfach knapp sind und die Preise deswegen hoch sind, sondern ein Problem der Marktmacht. Also wir haben eine unwahrscheinliche Macht der Lobby und der großen Organisation. Wir haben einen sehr konzentrierten Markt an großen Produzenten im Agrarbereich und im Lebensmittelbereich und im Einzelhandelsbereich, was dann die Lebensmittelkosten sehr hoch hängt und was es dann zum Beispiel schwer macht. Also ich kann dort nicht einfach mir als kleiner Biobauer eine Farm aufmachen und jetzt anfangen, hier Paprika zu züchten und denken, ich verkaufe die jetzt einfach zum halben Preis, wie sie im Supermarkt sind, weil es gibt dort eben schon sehr strenge Regelungen, dass den großen Unternehmen dort so jemand nicht in die Parade fährt. Wir haben die große Marktmacht der Pharmaindustrie, was dann die Gesundheitskosten in die Höhe treibt, und wir haben, wie erwähnt, schon diese sehr abstrusen Zoning Laws, die eben Einfamilienhausbesitzer schützen und die aber eine Lösung der Immobilienpreiskrise verhindern, da sie den Bau von günstigen Wohnraum von Mehrfamilienhäusern verhindern. Und das sind alles regulatorische Punkte, die diese Preise so hoch setzen. Und da kann sie rangehen, und wenn sie da rangeht, kann sie dadurch wirklich auch einen Effekt erzielen, einen viel besseren Effekt, als wenn sie jetzt irgendwelche Preisdeckel auf Lebensmittel setzt. Aber das ist natürlich was, wo sehr viel Gegenwind kommen wird und wo fraglich ist, was davon dann auch zusammen mit Kongress und Senat und den ganzen anderen Stakeholdern verabschiedbar ist. Gibt dazu Unmengen an Artikeln, vor allem in der englischsprachigen Presse. Ich habe mal so eine Übersicht unten in die Shownotes gepackt, und ja, wir werden weiter sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, vor allem nach der Wahl.
Genau.
Was davon übrig bleibt, ne? Ach ja. Dann können wir ja jetzt in den Gesellschaftsteil wandeln. Ich bin da mal wieder blank, wobei ich beim PIX, also ich meine, ich habe gerade ein Buch am Lesen, da bin ich bei 25%, finde das aber schon so gut, dass ich schon fast eine Empfehlung aussprechen könnte, aber ich könnte auch noch eine Woche warten. Fang mal an, Johannes, ich überleg's mir derweil.
Okay. Ja, ich bleibe in den USA mit meinem Gesellschaftsteil-Pick. Es gibt von mir einen Podcast, nämlich der heißt PodSafe America. Ich habe hier den YouTube-Link, also die haben jede Folge auf YouTube, gibt's aber überall, wo es Podcasts gibt. Ist ein Politik-Podcast. Das Team hat sich gegründet aus dem ehemaligen Kampagnenteam und Beraterteam von Obama. Also das sind die ehemaligen Redenschreiber zum Beispiel, sind da bei den Moderatoren mit dabei. Die machen sehr viele Podcasts, unter anderem diesen PodSafe America, wo sie jede Woche, glaube zweimal über US-Politik diskutieren. Ist jetzt gerade während der Wahl, also ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das nicht früher schon als Pick abgegeben habe, weil jetzt gerade auch während diesen ganzen Biden-Rückzug und Trump-Anschlag und sonstiges, die Folgen waren alle sehr unterhaltsam. Ja, es ist aus meiner Sicht mit so das Beste, was man kriegen kann, wenn man sich als Außenstehender in US-Politik reindenken will. Es ist natürlich immer mit dem Disclaimer, dass es Demokraten sind, die diesen Podcast machen. Deswegen ist es alles ein bisschen gebiased in die Richtung, wobei mir das jetzt nichts ausmacht, weil also jeglicher Bias in Richtung Trump, ja, liegt mir halt auch fern. Das wäre mein Pick, die machen auch, also das ist jetzt nicht so, dass das nur ein Ding anlässlich der Wahl ist, das gibt's auch dann nach der Wahl, also kann man sich auch immer weiter dann anhören, wenn man da informiert bleiben möchte.
Ich glaube, der war ja auch bei Fox News zu Gast, einer der Hosts.
Da hast du was auf Twitter gepostet.
Ja, genau. Das war sehr unterhaltsam, wie der dann so mit dem positiven Spirit von der Convention der Demokraten dann dem Typen von Fox News da die Antworten um die Ohren geknallt hat. Und der konnte eigentlich immer nur noch sagen, ich mag Steuersenkungen, ich mag Steuersenkungen. Ah ja, gut, ich wage mal mein Buch. Also wie gesagt, 25% habe ich gelesen, die aber mit Werf und ich glaube, es wird jetzt auch nicht mehr schlechter. Und zwar, ich habe mir so ein paar China-Bücher zurechtgelegt, so auch so im Vorfeld des Urlaubs, was aber nicht heißt, dass ich die dann da lesen werde, weil manchmal stoße ich dann irgendwie doch auf andere Themenbereiche. Jedenfalls hat Tanya Brannigan ein Buch namens Red Memory geschrieben. Es geht da um die Kulturrevolution. Und Brannigan war Korrespondentin in China für den Guardian, soweit ich das weiß. Also allein das Vorwort ist schon extrem lesenswert. Also ich würde jedem empfehlen, wenn man es nicht gleich kaufen will, mal diese 10%, die man da bei Amazon da mal in diesem Kindle-Ding, Leseprobe. Das würde ich sehr empfehlen, weil dieses Vorwort schon auch zeigt, wie stark die Kulturrevolution auch noch auf das heutige China einwirkt. Ja, und sie erläutert das und stellt das dar. Und in der Folge spricht sie dann mit Menschen, die so ihre Geschichte auch darstellen. Und ich sag's mal so, bei der ersten Geschichte, ohne jetzt so viel zu spoilern, weil das soll ja auch noch. Es ist mehr oder weniger ein Sachbuch, aber es ist anders geschrieben. Aber die erste Geschichte allein, die hat schon so viele Fragen bei mir hinterlassen, was auch so deutsche Linke betrifft, wie die damals eigentlich einen Maoismus frönen konnten und ob es da eigentlich mal eine Aufarbeitung gab. Da hätte ich auch noch wirklich ein paar Fragen, weil da haben wir ja einige Leute, die heute die größten Putin-Hasser sind, früher die größten Mao-Verehrer und so weiter. Also da würde ich wirklich gerne mehr dazu wissen. So, an der Stelle mussten wir die Sendung leider abbrechen, weil ich einen kleinen privaten Notfall hier hatte, der sich allerdings gut aufgelöst hat. Nichtsdestotrotz war die Sendung an dieser Stelle zu Ende. Ich war mit der Buchempfehlung ohnehin durch und wir hätten dann eigentlich nur noch eine Abmoderation gemacht, aber das war dann tatsächlich aufgrund der Dringlichkeit nicht mehr möglich. In dem Sinne mache ich sie jetzt, die Abmoderation. Also wie ihr wisst, wir haben ja jetzt auch ein neues Outro. Falls ihr euch das noch kurz anhören möchtet, das unterscheidet sich jetzt nicht allzu sehr vom Intro, hat nur nochmal eine andere Note. Ansonsten bin ich ja dann demnächst im Urlaub. Allerdings haben wir noch eine Folge mit Hanna, die folgt. Wir haben höchstwahrscheinlich zwei Mikrogespräche. Wir haben eine Buchbesprechung in der Urlaubszeit. Also es wird nicht so ganz ruhig bleiben, wie ihr euch das vielleicht erhofft habt. Allerdings könnte es auch sein, dass ihr eher ein Premium-Abo bräuchtet, um das frühzeitig zu hören. Also www.mikroökonom.de, da könnt ihr auf alle Fälle Kommentare hinterlassen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.